Deutschlandfunk Interview.
Es ist ein schwieriger Besuch, den Wirtschaftsminister Habeck da begonnen hat. Morgen wird der Grünen-Politiker nämlich in China erwartet, just zu einer Zeit, dass sich rund um EU-Strafzölle für Elektroautos aus China ein veritabler Handelsstreit zwischen Brüssel und Peking aufzuschaukeln droht. Heute kann Habeck allerdings erst einmal seine Asienreise vergleichsweise entspannt starten, denn er ist in Südkorea gelandet. Und zu Beginn der Sendung sprachen wir darüber mit Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Er begleitet den Wirtschaftsminister. Wir haben ihn in Seoul erreicht und die Frage an ihn: Südkorea, wichtiger großer Handelspartner Deutschlands. Welche Themen setzt der Grünen-Politiker hier nach vorn?
Also man muss sehen, das ist vor allen Dingen ein politisches Zeichen, was Robert Habeck hier in Südkorea setzen will, nach dem Motto: Zuerst besuche ich die Freunde, bevor ich dann zum schwierigen Partner nach China fahre. Südkorea ist ja auch Teil der westlichen Wertepartnerschaft, unterstützt die Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Also das will man hier als Ausrufezeichen verstanden werden, dass man zuerst hierher fährt. Gleichzeitig, so hat der Wirtschaftsminister zum Auftakt auf seiner Reise formuliert, gäbe es auch durchaus Ähnlichkeiten mit Deutschland. Da ist natürlich die Teilung der koreanischen Halbinsel. Habeck wird morgen Vormittag hier auch die demilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea besuchen. Aber da ist auch die große wirtschaftliche Abhängigkeit Südkoreas von China bei dem gleichzeitigen Versuch, sich breiter aufzustellen. De-risking heißt das Stichwort. Das versucht auch Südkorea, ähnlich wie die Deutschen, ohne sich eben von China abkoppeln zu wollen. Ja, und dann ist Südkorea auch ein wirtschaftlich sehr wichtiger Handelspartner für deutsche Unternehmen. Immerhin die Nummer 2 hinter China in Asien. Also insofern geht es hier natürlich auch um den Ausbau der bilateralen Handelsbeziehungen, um Klima, um Energiepolitik. Der Wirtschaftsminister wird am Nachmittag auch Premierminister Han Duk-soo treffen. Aber wie gesagt, entscheidend ist am Ende das politische Signal, dass man hier zuerst nach Südkorea zu den Freunden fährt.
Und Sie sprechen es an, ab morgen wird es dann ernster für Habeck. Er reist dann nach China. Dort trifft er in einer Zeit an, in der sich die EU und China wechselseitig mit Strafzöllen bedrohen. Wie will sich der Grünen-Politiker da positionieren?
Also seine Botschaft wird sein: Lasst uns reden, lasst uns in einen Dialog treten. Ausgleichszölle und als Reaktionen dann Gegenzölle durch China schaden nur allen. Und angesichts der enormen Abhängigkeit etwa der deutschen Automobilindustrie vom chinesischen Markt hat die Bundesregierung natürlich kein Interesse an einem möglichen Handelskrieg, schon gar nicht angesichts der deutschen Konjunkturschwäche. Aber man muss eben auch schon sagen, es ist eine Gratwanderung, denn zum einen betont der Minister auch immer wieder, dass man sich hier dem strategischen Machtanspruch Chinas stellen müsse, Stichwort De-risking. Und zum anderen ist natürlich auch klar, die Handelsgespräche mit China, die werden von der EU-Kommission geführt, nicht von den EU-Mitgliedstaaten. Und Habeck muss also schon hier auch jeden Eindruck vermeiden, dass Deutschland sich hier aus der europäischen Position ausklingt. Wobei es natürlich auch kein Geheimnis ist, dass Berlin von den angedrohten Ausgleichszöllen durch die EU-Kommission ziemlich wenig hält. Und das hat man natürlich auch in Peking aufmerksam registriert. Gleichzeitig sagt man auch ganz offen in der deutschen Delegation, China versucht natürlich aktiv, die Europäer zu spalten. Also in jedem Fall ist das morgen eine schwierige Gratwanderung für den Minister. Und ob er am Ende wirklich substanziell auch was in diesem Handelskonflikt wird erreichen können, das sind eigentlich die meisten Beobachter doch eher skeptisch.
Jörg Münchenberg war das aus Seoul. Er begleitet Bundeswirtschaftsminister Habeck auf dessen Asienreise, die in Südkorea begonnen hat. Und wir wollen das Thema vertiefen mit Professor Dirk Schmidt. Er lehrt Politikwissenschaft an der Universität Trier, dort mit den Schwerpunkten Außen- und Sicherheitspolitik sowie Außenwirtschaftsbeziehungen Chinas. Guten Morgen, Herr Professor Schmidt.
Schönen guten Morgen, Frau Engels.
Nun beginnt Minister Habeck seine Asienreise in Südkorea, der zweitwichtigste deutsche Exportmarkt in Asien, enge politische Beziehungen. Ist das ein wirkungsvolles Signal auch in Richtung China, dass man es gar nicht so nötig hat, nur immer auf China zu schauen?
Ja, ich denke, das ist auch im eben durchgeführten Interview mit Herrn Münchenberg gut zum Ausdruck gekommen. Es ist schon ein politisches Signal, dass man dadurch sendet, dass man auch andere Ansprechpartner in Ostasien, wichtige Partner in Ostasien hat und eben China kein exklusiver Partner für Deutschland ist, auch wenn die Abhängigkeit ja eben geschildert worden war.
Kann denn Südkorea für Deutschland die wirtschaftlichen und politischen Lücken füllen, die möglicherweise ja reißen könnten, wenn die chinesisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen abkühlen?
Also ich glaube, es wäre vermessen zu meinen, dass irgendein einzelner Akteur Lücken schließen kann, die durch die Abhängigkeit mit China entstanden sind und die gegebenenfalls beim Konflikt mit China aufbrechen würden. Man muss sich da sehr breit aufstellen, muss verschiedene Partner in den Blick nehmen. Das ist ja auch Japan ist ein entsprechender Partner, auch Rohstoffpartnerschaft mit anderen Staaten, Australien, auch in Südamerika. All das wird ja in den Blick genommen. Also es wäre vermessen zu glauben, man könne nur auf einen alternativen Akteur setzen. Dafür ist China schlicht zu wichtig und es gibt zu viele Bereiche, wo wir von China abhängig sind.
Es bleibt also dabei, auch wenn er in Südkorea startet, Minister Habeck muss den Fokus auf China legen. Dort droht die EU ja gerade gegenüber Peking, im Juli Strafzölle von bis zu 38% auf Elektroautos erheben zu wollen, die von China in die EU geliefert werden. Sie seien wettbewerbswidrig, staatlich enorm subventioniert, so die Argumentation der Europäer. Peking droht nun mit Gegenzöllen auf Schweinefleisch und möglicherweise auch auf europäische Autos. Wird es so kommen? Erwarten Sie hier eine Eskalation in diesem Zollstreit?
Nun, die Sache ist im Grunde genommen aus meinem Blick offen. Ich gehe eher davon aus, also die EU-Kommission hat sich ja relativ festgelegt. Es wird jetzt im Anfang Juli die Entscheidung dann sein. China hat entsprechende Maßnahmen angekündigt, wobei das jetzt eher auch ein Bereich ist, wo auch Symbole dann betroffen sind, also Schweinefleisch oder Agrarprodukte aus Frankreich und Spanien vor allem in den Blick zu nehmen. Also da wäre jetzt primär Deutschland nicht betroffen. Das Potenzial für einen Handelskrieg ist durchaus angelegt, aber ich würde das Ganze nicht überdramatisieren. Es gibt Gespräche auch danach noch. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch der Europäische Rat mit qualifizierter Mehrheit dann noch bis November dann ein Urteil fällen muss. Also es sind auch dann noch Gespräche notwendig und in dem Kontext ist sicherlich auch die Reise von Habeck zu begrüßen.
Zu begrüßen, sagen Sie, aber er ist ja in einer schwierigen Situation. Wir haben es gehört. Deutschland war offenbar nicht so begeistert von dieser sehr konkreten Strafzollandrohung. Habeck darf sich andererseits auch nicht als offizieller Verhandler für die EU in Peking gerieren. Was kann er da überhaupt erreichen?
Ich denke, er kann durchaus auch Signale geben. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass vorwiegend Vertreter des Mittelstandes mitgereist sind bei dieser Delegation und eben nicht immer nur die DAX-Chefs, weil dann eben auch das Signal gesendet werden kann, auch in persönlichen Gesprächen mit diesen Vertreterinnen und Vertretern, dass der Vorwurf der Chinesen, dass die EU-Kommission eine Politisierung des Handels betreibe, so auch nicht zutrifft, weil dann eben auch diese mittelständischen Unternehmen ihre Probleme vor Ort in China bei Diskriminierung, bei Ausschreibungen, bei Marktzugang auch durchaus kommunizieren können. Und das ist das Signal. Sie haben das angesprochen, das Dilemma, dass einerseits Habeck auch nicht persönlich verhandeln kann und andererseits er auch jetzt nicht der EU-Kommission offen in den Rücken fallen kann. Diese Gemengelage ist schon problematisch, aber es geht wirklich auch darum, gegenüber China deutlich zu machen, dass man diese Antworthaltung oder die rhetorischen Figuren, die von China kommen, es gäbe gar keine Überkapazitäten, das sei alles eine ungerechtfertigte Politisierung, ein Waffengang der Europäischen Union, dass das so nicht zutrifft und dass es schon auch ernste und wirklich wichtige Anliegen sind, die hinter dieser Aktion der EU-Kommission stehen.
Sie sprechen es an, dass China eigene Industrien subventioniert, um so im Ausland Konkurrenten aus dem Markt zu drängen. Das ist ja eigentlich nichts Neues, kennen wir auch aus früheren Jahren. Neu erscheint dagegen, dass die EU nun im Bereich E-Autos so hart dagegen hält. Ist das von der Linie her ein kluger Umgang mit Peking?
Ich würde schon sagen, dass es ein Signal ist, dass man jetzt nicht einfach bei einer Zukunfts- und Schlüsselindustrie, die jetzt in den nächsten Jahrzehnten ganz wichtig sein wird, dass man einfach alles laufen lässt. Das war ein Fehler, den man bei der Solarindustrie gemacht hat. Das Ergebnis sieht man jetzt. Das war so eine Laissez-faire-Politik, wo auch die deutsche Bundesregierung seinerzeit große Fehler gemacht hat. Und der Ansatz nun zu sagen, wir können nicht einfach passiv da stehen und das uns ansehen, wie China jetzt zentrale Bereiche der deutschen oder auch der europäischen Industrie einfach übernimmt, das muss man schon auch klar kommunizieren. Und von daher ist auch dieses Signal und auch die Maßnahmen machen durchaus Sinn. Es ist auch, wenn man sich das Verfahren anschaut, wenn es um die Einbeziehung vor Ort geht, also man hat über Monate hinweg jetzt auch in China Untersuchungen durchgeführt. Das ist also jetzt nicht wie in den USA, wo einfach mit einem Pinselstrich der Präsident dann sagt, nun in Ordnung, 100% Strafzölle. Also das ist schon ein Verfahren, das sich nach bestimmten Maßnahmen auch richtet, die auch legal sind und festgelegt sind und damit auch für China berechenbar waren und sind.
Berechenbarkeit. Sie haben gesagt, es geht hier auch stark um Symbole. Sie sagen auch, Sie können nicht recht abschätzen, wie dieser Streit um Zölle da ausgeht. Wie könnte denn eine Einigung aussehen, die für beide Seiten gesichtswahrend ist, was ja auch immer wichtig ist?
Ich glaube, man sollte jenseits des aktuellen Zeitdrucks, der sich auch aus der ganzen Taktung des EU-Verfahrens jetzt ergibt, über durchaus auch unkonventionelle Dinge nachdenken. Zum Beispiel die Tatsache, dass chinesische Unternehmen wie BYD zum Beispiel in Ungarn oder auch Chery ist geplant, in Spanien Produktionsstätten errichten. Das sollte man auch durchaus positiv kommentieren und sagen, dass eigentlich auch die chinesischen Investitionen in der EU willkommen sind, weil China auch eine Schlüsseltechnologie auch beherrscht und wir auch auf diese Technologie angewiesen sind, wenn wir den Klimawandel erfolgreich bekämpfen wollen. Und dass man im Grunde genommen, eigentlich wäre das eine Idee, die ist auch auf dem Markt schon oder wird auch schon diskutiert, dass man quasi die ursprüngliche Variante umdreht. Chinas Geheimrezept, oder so geheim war es nicht, aber das Rezept aus seit den 80er Jahren, entsprechend Technologietransfer gegen Marktzugang, dass man das umdreht und sagt, China bekommt den Marktzugang in der EU, aber nur als Gegenleistung für entsprechende Investitionen auch in Deutschland, also auch Technologietransfer dann damit einhergeht. Das wäre eine Möglichkeit, wo man auch dann gewisse Gesprächsbereitschaft und auch positive Signale setzt.
Nehmen wir jetzt auf der anderen Seite einmal an, es gibt nicht eine Lösung, wie Sie die gerade skizziert haben, sondern es entwickelt sich ein Handelskrieg mit Strafzöllen und anderem zwischen der EU und China, der möglicherweise auch weitere Branchen umfasst. Ist dann die deutsche Wirtschaft in der Lage, das auszuhalten?
Das ist die große Frage und es wird natürlich abhängen im Einzelfall von den Maßnahmen, die China unternimmt. Und man muss natürlich auch ein bisschen auch noch hier nochmal die Entdramatisierung des Ganzen. Die großen Investitionen, die deutsche Unternehmen, gerade die DAX-Konzerne in China vorgenommen haben, die ja auch weiterlaufen, das sind ja jetzt auch Dinge, wo nicht einfach die Zentralregierung oder die Partei in Peking mit einem Strich alles quasi einkassieren könnte. Da hängen ja auch chinesische Arbeitsplätze dran, Steuereinnahmen dran. Also es ist ja auch so, dass entsprechend nicht nur wir von China abhängig sind, sondern auch China umgekehrt von Deutschland oder vom Westen. Also an der Stelle, das Ganze wird sich nicht in einem quasi von heute auf morgen in einer dramatischen Situation verändern, sondern man muss das Ganze begleiten und dann auch die Zwischenschritte sehen und dann da an der Stelle auch punktuell nachsteuern und mit China im Gespräch bleiben und auch Konsequenzen aufzeigen. Das muss man schon tun. Also auch China formuliert ganz klar rote Linien oder wie es sagt, auch seine eigenen Kerninteressen. Und das muss Europa auch tun, das muss Deutschland auch tun, um ganz klar China zu signalisieren, wo Grenzen sind, die wir nicht bereit sind, dann, also wo China Grenzüberschreitungen auch nicht einfach durchführen kann.